Angst ist grundsätzlich eine Schutzfunktion, die wir alle haben. Es lässt sich vielleicht evolutionsbiologisch ein bisschen erklären, dass Fliegen etwas Unnatürliches für uns Menschen ist. Wie man Angst regulieren kann, um dann das Wissen zu aktivieren, das ist so ein bisschen die Kunst darin, um Flugangst langfristig zu regulieren und auch zu besiegen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Podcast. Der Sommer steht vor der Tür. Millionen Menschen planen gerade ihren Urlaub, Reisen oder vielleicht auch nur den nächsten Städtetrip. Für viele beginnt damit aber nicht die Vorfreude, sondern Stress. Denn obwohl Fliegen zu den, sichersten Verkehrsmitteln überhaupt gehört, so hört man das zumindest immer, leiden etwa 15% der Menschen unter ausgeprägter Flugangst. Jeder Dritte, so das sind die Zahlen, die ich gefunden habe, zumindest fühlt sich angespannt oder unwohl, sobald das Flugzeug betreten wird. Manche schlafen schon Tage vorher schlecht, andere bekommen Herzrasen beim Boarding und manche verzichten komplett auf Reisen, obwohl sie eigentlich gerne fliegen würden. Das Spannende ist, der Kopf weiß oft nicht, dass Fliegen sicher ist, aber der Körper reagiert trotzdem mit Alarm, Kontrollverlust oder Panik. Warum ist das so? Was passiert biologisch im Nervensystem bei Flugangst? Warum verstärken Turbulenzen, Geräusche oder Kontrollverlust die Angst oft massiv? Und wie kann man lernen, diese Reaktion wieder unter Kontrolle zu bringen? Darüber spreche ich heute mit einem sehr spannenden Gast, der die Themen genau miteinander verbindet, Timo Weber. Timo ist Airline-Pilot für Kurz-, Mittel- und Langstrecken. Streckenflüge und gleichzeitig Psychologe, ein Master of Science für Psychologie. Und sein Schwerpunkt sind dann eben auch Angststörung, Angstbewältigung. Und die Frage, die im Raum steht, wie kann man Flugangst wirklich besiegen? Darüber sprechen wir heute. Timo, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Matthias. Ich freue mich total, bei euch dabei sein zu dürfen.
Ich finde es ein super spannendes Thema. Als ich in der Recherche nochmal mir die Zahlen angeschaut habe, war mir das nicht so bewusst. Ich weiß, dass bei mir persönlich im Umfeld sehr eng das Thema Flugangst eine Rolle spielt und das durchaus unsere Reisen mit beeinflusst. Flugangst gehört ja zu den häufigsten Ängsten überhaupt. Das ist ja schon gerichtet auf ein bestimmtes Thema. Warum betrifft das so viele Menschen?
Ja, Flugangst, zunächst ist mal eine spezifische Phobie. Es gehört, wie du sagst, zu den Top 3 Ängsten. Neben Höhenangst und Angst vor Spinnen zählt Flugangst so zu den Top 3 Ängsten. Es lässt sich vielleicht evolutionsbiologisch ein bisschen erklären, dass Fliegen etwas Unnatürliches für uns Menschen ist. Also wir sind da nicht dafür geboren zu fliegen, sonst hätten wir Flügel, sonst bräuchten wir keine Flugzeuge. Und die Situation, der wir uns aussetzen, wenn wir fliegen gehen, ist auch recht unnatürlich. Wir sind mit vielen Menschen in einem engen Raum drin. Wir müssen zwei komplett fremden Menschen vertrauen. Wir geben denen mehr oder weniger unser Leben in die Hand. Und dann gibt es auch noch so viele komische, unbekannte Geräusche, Sinneswahrnehmung, Turbulenzen fühlen sich komisch an, die kennt man so nicht. Und das führt dazu, dass Fliegen als gefährlich betrachtet werden kann und dass Flugangst biologisch einfacher zu erlernen ist als beispielsweise Angst vor Pflanzen.
Das macht absolut Sinn. Würdest du denn sagen, jetzt frage ich dich mal aus der psychologischen Perspektive, ist es denn die Flugangst, du hast es nämlich gerade schon benannt, ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Einteilung, also für die einen ist es vielleicht der Raum, ist es der Kontrollverlust, es sind die vielen Menschen, die mit dabei sind. Ich meine, da kommen vielleicht auch nochmal Ängste mit zusammen, aber kann man quasi klassifizieren, okay, das ist schon spezifisch Flugangst?
Ganz so einfach geht's nicht. Also Flugangst wird psychologisch zu den spezifischen Phobien situativen Typus gezählt, laut ICD-10, ICD-11 und DSM-5, also nach den Diagnosekriterien. demzufolge muss die Angst schon spezifisch in der Flugsituation auftreten, aber es lässt sich nicht sagen, dass alle vor der gleichen Situation Angst haben. Also manche haben vor Turbulenzen ganz spezifisch Angst, manche vor dem Start oder vor diesen Gefühlen, die eben dabei mitschwingen. Manche haben total Angst, anderen Leuten zu vertrauen, Angst vor Kontrollverlust, dass sie die Situation nicht beeinflussen können. Von daher gibt es schon ganz unterschiedliche Ausprägungen von Flugangst. Und auch ganz spannend, du hast ja auch schon angeteasert am Anfang, bei den meisten Leuten beginnt Flugangst schon weit vor dem Flug, also Tage oder Wochen oder vielleicht sogar Monate im Voraus, steigt der Stresspegel schon an. Das ist bei etwa mehr als der Hälfte so. Bei manchen ist es auch ganz spezifisch erst im Flugzeug, dass die Angst so wirklich hochkommt.
Okay. Also diese Unterscheidung gibt es. Ich will heute, Timo, so drei Perspektiven, die ich eigentlich in der Vorbereitung so rausgearbeitet habe. So einmal diese psychologische Sicht, dann dich wirklich auch als Piloten befragen und dann natürlich in der Kombination, da wo du dich eben auch drauf fokussierst, wirklich Flugangst zu besiegen, was ja schon auch ein Statement dabei ist, wo man sagt, okay, es scheint ja eine Möglichkeit zu geben, da rauszukommen. Auch da will ich über Techniken mit dir sprechen. Was passiert denn jetzt biologisch? Lass uns da erstmal dran bleiben. Oder auch psychologisch im Körper, wenn Menschen mit Flugangst ein Flugzeug betreten?
Also auch das ist zunächst im Detail individuell. Generell ist es eine Stressreaktion. Also es wird Noradrenalin, Adrenalin ausgeschüttet. Je nachdem, ob man schon Tage im Voraus angespannt war, hat man sowieso einen erhöhten Cortisol-Level. Der begünstigt dann über gewisse Enzyme nochmal, dass mehr Adrenalin entstehen kann. Und das führt dann dazu, dass unser Körper eine Angstreaktion hat, diese typische Fight or Flight oder auch Freeze-Reaktion. Also es gibt, früher hat man immer gesagt Fight or Flight, also kämpfen oder flüchten. Mittlerweile ist man noch dazugekommen und hat gesagt, eine andere typische Angstreaktion ist auch das Erstarren, also Freeze. Und das ist erstmal körperlich, was passiert über den Sympathikus, über Stresshormone. Und das sorgt dann dazu, dass man das wahrnimmt und dann springt die Amygdala an, also das Angstzentrum im Gehirn, der Mandelkern, eine ganz alte Struktur im Gehirn, super, super schnell. Also das ist dann so ein Zusammenspiel, so ein Wechselspiel aus körperlicher Angstreaktion, ne? Also dass man schwitzt, Herzrasen bekommt, angespannt ist und das überträgt sich dann auf den Kopf, auf die Amygdala und dann ist man relativ schnell auch in dieser kognitiven Angstspirale drinne.
Und jetzt hattest du schon gesagt, es könnte sowohl im Entstehen vorher, also vor einem Flug, oder auch die Angstkategorien, nenne ich es mal, oder Symptome der Angst im Flugzeug selbst auch unterschiedlich sein. Ich bin aber schon hängen geblieben an diesem Thema Kontrollverlust. Das ist eines der für mich häufigsten Dinge, die ich höre. Ich habe gehört, statistisch gesehen ist Autofahren viel gefährlicher, aber da könnte ich ja rein theoretisch eingreifen. So, das ist diesen Gedankengang, den wahrscheinlich viele in dem Kontext haben. Und hier gebe ich die Kontrolle komplett ab. Und wenn ich drin bin, ist die Tür zu. Dann habe ich ja zweimal die Kontrolle abgegeben. Einmal an dich quasi als Piloten und quasi hier drin zu sein in diesem Objekt, das am Himmel fliegt. Warum ist genau dieses Gefühl, nenne ich es mal, oder dieser Teil der Angst neurobiologisch so belastend?
Also auch da ist es ja so, dass ganz viele Situationen, wo wir meinen, Kontrolle zu haben, du hast jetzt das Auto angesprochen, dass wir da auch nicht wirklich viel Kontrolle haben. Nur haben wir eine Kontrollillusion. Also wir denken, wenn wir an der Ampel stehen oder wenn wir auf der Autobahn fahren oder auf irgendeiner Schnellstraße und da kommt uns jemand entgegen und ist voll auf Kollisionskurs mit uns, dass wir ausweichen könnten. Wenn das ganz so einfach wäre, würde es ja nicht so viele unschuldige Todesopfer oder Verletzte im Straßenverkehr geben. Also von daher ist es eine Kontrollillusion, die man hat, aber der man sich nicht mehr bewusst ist. Oder auch als Fußgänger. Also es gibt ja ganz, ganz viele Situationen im Leben, wo wir jetzt nicht hundertprozentige Kontrolle haben. Im Fliegen werden wir uns dem aber bewusst, weil da ist ja wirklich, also Angstreaktion habe ich ja schon gesagt, ne? Flüchten geht nicht, kämpfen geht irgendwie auch nicht. Also bleibt nur noch das Erstarren übrig und das ist eben auch sehr unangenehm. Und da ist man sich einfach diesem Kontrollverlust bewusster als in anderen Situationen.
Und lässt es sich alleine über das Stresssystem erklären, dass quasi jetzt fast vegetative Funktion, dass diese Stressreaktion quasi die Kontrolle übernimmt. Und dann interessiert mich natürlich auch, vielleicht auch erfahrungsgemäß, entweder von Klienten, mit denen du zusammenarbeitest oder auch aus Flugsituationen wirklich, wie stellt sich das dann im Flugzeug dar? Also mal angenommen, ich überwinde mich, schlafe die Nächte vorher schlecht, ich überstehe das Boarding, ich sitze da drin, die Türen gehen zu und dann kommt aber doch dieser Fluchtgedanke. Wahrscheinlich ist sowas schon passiert, kann ich mir gut vorstellen bei so vielen Flügen. Wie geht man damit um und warum ist es so, dass quasi der Körper quasi diese Kontrolle komplett übernimmt?
Also Angst ist grundsätzlich eine Schutzfunktion, die wir alle haben. Angst hat uns das Überleben gesichert, sichert uns auch immer noch Überleben in wirklich gefährlichen Situationen. Und von daher ist Angst auch neurobiologisch gesehen eine wahnsinnig schnelle Funktion und löst eben wahnsinnig schnell Reaktionen im Körper aus. Und wenn wir da einmal drinne sind, in diesem Kreislauf, ist es schwer, bewusst wieder rauszukommen. Reden wir sicherlich später noch drüber, wie das dann doch gelingen kann. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, wenn man da einmal drinne ist, ist es schwer rauszukommen. Und selbst wenn man, du hast auch schon gesagt, statistisch, ja, Fliegen ist super sicher, ist definitiv auch das sicherste Verkehrsmittel. Und das wissen auch ganz, ganz viele. Das weiß fast jeder, der zu uns kommt und sagt, ich habe Flugangst. Ich weiß, dass es das sicherste Verkehrsmittel ist, aber ich habe trotzdem Angst, weil so sage ich mal, bloße, alleinstehende Fakten sind nicht mehr abrufbar. In dem Moment, wo Angst von der Amygdala ausgehend über diese Angstautobahn, das ist so eine Metapher, die wir immer haben, dass dann die Gedanken auf der Angstautobahn fahren und da eben nicht runterkommen und dass man es dann aber auch nicht schafft, andere Gedanken irgendwie aktiv zu machen.
Also die Ausfahrt kann ich quasi gar nicht nehmen. Dann.
Genau, erstmal nicht.
Ich bleib. Ja. Genau. Und das finde ich interessant, weil mich interessiert natürlich da, jetzt hatte ich dich zwar auch noch was anderes gefragt, komme ich gleich nochmal zu, aber dieses Thema Wissen, ja, also genau das, jeder gefühlt, gerade Menschen mit Flugangst, können runterbeten, statistisch, ist sicherstes Verkehrsmittel. Dann, was ich auch häufig schon beobachtet habe oder erfahren habe von Menschen mit Flugangst, dass sie einem auch relativ klar sagen können, ich weiß sogar, wo ich statistisch im Flugzeug sitzen müsste, dass ich am ehesten überleben würde, wenn das Flugzeug abstürzt. Also so, welche Rolle spielt aber vielleicht dann doch Wissen? Ist das auch bei dir etwas, wo du sagst, naja, eine Faktenbasis macht schon durchaus Sinn, weil es bevor die Stressreaktion beginnt, bevor die Amygdala feuert und wir auf der Autobahn unterwegs sind, können wir das vielleicht darüber regulieren? Hat dann Wissen vielleicht doch eine Rolle oder ist es überschätzt?
Wissen hat eine ganz, ganz große Rolle. Man muss auch aufpassen, wie man sich dieses Wissen aneignet. Also wenn ich jetzt wahllos im Internet nach irgendwelchen Informationen suche, wird man sehr wahrscheinlich auch Informationen über Flugzeugunglücke finden, die dann genau das Gegenteil bewirken, was man eigentlich erreichen möchte. Ich hatte mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, mal so ein Experiment gemacht, Flugsicherheit in Google eingegeben und dann Flugzeugunglück eingegeben. Und Flugzeugunglück gab es irgendwie 3,4 Millionen Treffer und Flugsicherheit gerade mal 100.000, also ein Vielfaches weniger. Das heißt, es ist schwierig, sich verlässliche Informationen zu holen, wie gewisse Dinge im Flug ablaufen. Jetzt hast du ja gefragt, inwieweit Flugwissen in der Angstreaktion eine Rolle spielt. Es spielt durchaus eine große Rolle, aber wichtig ist das Zusammenspiel von Körper und Wissen. Weil wenn man einmal in der Angstreaktion schon ist und nicht weiß, wie man die vielleicht kurz unterbrechen kann. Ich will nicht sagen wegdrücken, weil wegdrücken, dann kommt die Nahe danach umso mehr wieder hoch. Aber wie man Angst regulieren kann, um dann das Wissen zu aktivieren, das ist so ein bisschen die Kunst darin, um Flugangst langfristig zu regulieren und auch zu besiegen.
Das heißt, Wissen hat schon seine Berechtigung, aber wäre es eher etwas Präventives? Das heißt, so mein präfrontaler Kortex, meine F, vielleicht auch noch der Hippocampus könnte mitarbeiten, dass man sagt, okay, komm, wir haben hier Daten zusammengefasst, dann kommt es vielleicht nicht zu einer starken Reaktion, aber es ist eher im präventiven Kontext zu sehen?
Es kann präventiv sein, allerdings in der Flugsituation selber ist, wenn die Amygdala einmal da ist, dann ist die trotzdem viel schneller als sämtliches aus dem präfrontalen Kortex. Und von daher ist die Kunst, in der Angstsituation zu sehen, wie kann ich meinen Körper regulieren. Da sind wir bei den Entspannungstechniken zum Beispiel. Mhm. Gibt's, also Angst hat ja 4 Ebenen. Zwei davon sind die körperliche Ebene und die kognitive Ebene, also die Gedankenebene. Und eine Entspannungstechnik will ja den Körper beruhigen, weil Angstreaktion und Entspanntsein passt nicht zusammen. Das geht nicht. Also niemand, den ich kenne, war super entspannt und hat gleichzeitig Angst gehabt. Das heißt, wenn man es schafft, durch Übung den Körper zu beruhigen durch Entspannungstechniken oder auch durch andere Techniken, der kann dann in dem Moment das Faktenwissen aus dem präfrontalen Kortex dann leichter aktivieren und sich dann auch auf der kognitiven Schiene eben beruhigen. Und das ist letztendlich, spielt dann in dem Moment Flugwissen eine ganz, ganz große Rolle, also das Faktenwissen.
Das heißt, dann brauche ich da schon die richtigen Fakten und wie du eben auch gesagt hast, der wahrscheinlich ein entscheidender Punkt ist, das richtige Wissen auch zu implementieren im Vorfeld. Also das scheint dann ja auch ein vorbereitender Aspekt zu sein und nicht das, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe.
Total, weil Angst kommt ja letztendlich auch ganz zentral durch die Bewertung einer Situation. Und wenn ich gar nicht das Wissen habe, um gewisse Situationen oder Trigger richtig einzuordnen und bewerten zu können, dann falle ich auf mein altes Muster, das als Gefahr zu bewerten, wieder zurück. Und dann ist man wieder in der Angst drinne.
Jetzt lass uns mal, wir kommen da gleich nämlich drauf, aber auch auf meine ursprüngliche Frage von eben, die ich aufgeschoben hatte oder die ich quasi unterbrochen habe. In das Flugzeug quasi einsteigen, mal Türen schließen, so, und wo ich eben noch nachgefragt habe, es gibt sicherlich Menschen, wo auch genau diese Stressreaktion dann genau losschießt und dieses Fight-Flight sich dann auch wirklich im Flieger so darstellt? Also gibt es da Erfahrungssituationen, die du vielleicht auch selbst miterlebt hast?
Also als Pilot jetzt nicht, da ist die Cockpit-Tür, die ist zu. Also wenn, dann hören wir eher im Nachhinein oder manchmal auch während des Fluges von unseren Flugbegleitern, dass wir Passagiere mit Flugangst haben. Das äußert sich dann vor dem Flug manchmal, dass Passagiere ganz doll anfangen zu weinen. Bei uns ist auch so, wir bieten auch immer aktiv an, dass Passagiere ins Cockpit kommen dürfen, vor dem Flug natürlich, also bevor die Türen geschlossen werden. Während des Fluges dürfen wir das nicht. Aber dass sie einfach mal reinkommen und uns sehen, dann ist vielleicht so, das kann jetzt die Angst nicht nehmen, aber zumindest so ein kleines bisschen Vertrauen kann dann erzeugt werden. Oder falls die eine ganz spezifische Frage haben, können wir dann darauf auch eingehen. Und ja, da merken wir schon, ganz viele weinen total, manche zittern total. Und das ist dann eben genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass der Körper diese ganzen Hormone freisetzt, die Herzrate steigt, dass man Energie bekommt, um aus der Gefahr rauszukommen, aber man kann es eben nicht. Das äußert sich dann bei jedem ein bisschen anders, aber ganz oft eben zittern, schwitzen. Viele krallen sich im Flugzeug an die Sitze total stark fest. Wie sich das dann genau äußert, ist aber individuell.
Und jetzt du in deiner, ich nenne es mal auch wirklich diese Doppelrolle, die du quasi annimmst als Pilot in so einer Situation, wie würdest du umgehen? Also jetzt steht jemand vielleicht auch noch bei dir mit im Cockpit und du merkst, okay, das ist extrem. Es ist jetzt also so wirklich maximale Reaktion und die Tür ist noch offen. Würdest du oder hast du auch in der Vergangenheit schon Leute rausgeschickt wieder und gesagt, okay, das macht so keinen Sinn? Oder ist, wenn man drin ist, ist man drin und man zieht es dann durch?
Also rausschicken tue ich keinen. Also solange die jetzt keine Leute angreifen oder so, aber das passiert ja nicht. Es gab schon Leute, die ausgestiegen sind wegen starker Flugangst. Aber wenn die sich dafür entschieden haben, dann kann ich da in der Regel auch nichts machen. Also ich bin da schon in der Rolle als Pilot in dem Moment. Kann jetzt keine lange psychologische Beratung geben. Wie gesagt, was wir machen können, ist auf ganz gewisse Themen eingehen. Also manchmal wird gefragt, gibt es schon starke Turbulenzen? Und dann kann man halt vielleicht ganz kurz erklären, was Turbulenzen eigentlich sind, warum die nicht gefährlich sind, was wir machen können, was wir nicht machen können. Das wird in dem Moment die Angst nicht komplett nehmen. Aber vielleicht hilft es einfach dabei, das nette Gespräch mit uns und auch die Tatsache, dass die Flugbegleiter wissen und sich positiv um jemanden kümmern können, hilft dann doch ganz oft, dass der Flug als ein bisschen angenehmer erlebt wird. Generell kann ich empfehlen, wenn Menschen mit Flugangst an Bord kommen, dass sie den Flugbegleitern Bescheid sagen und sagen, hey, ich habe Flugangst. Das ist eine absolut häufige Angst. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste, auf gar keinen Fall. Und oftmals hilft es einfach, das mal gesagt zu haben, dass man sich damit nicht verstecken muss. Und manchmal gibt es dann eben die Gelegenheit, ins Cockpit reinzuschauen. Das ist kein alleiniges Allheilmittel, dass dann der Flug garantiert entspannt wird. Aber es kann zumindest so ein bisschen Vertrauen schaffen oder ein gutes Gefühl geben, dass man einfach mal die beiden Piloten gesehen hat, dass man vielleicht mal eine Frage stellen konnte. Ja, was ich gar nicht empfehlen kann, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen: Manche haben so eine Coping-Strategie, also im Umgang mit Flugangst, dass sie ganz viel Alkohol vor und während des Fluges trinken oder auch gewisse Tabletten nehmen. Das sind beides Dinge, wovon ich abrate, weil es die Flugangst langfristig eher verstärken kann. Gerade bei Alkohol mit Kontrollverlust und letztendlich, werden wir bestimmt auch noch mehr drüber sprechen, Flugangst besiegen, nenne ich es mal, ist eigentlich ein Lernprozess, also das Verlernen von Flugangst. Und das geht eben nicht, wenn man betäubt ist, nenne ich es mal. Sei das durch Alkohol oder durch Tabletten.
Da will ich gleich mit dir drauf eingehen. Ich will auch dieses Angstthema gerne noch einmal mit dir beleuchten. Eine Sache, die mir gerade im Flugzeug noch einfällt und vielleicht hilft das auch für Betroffene. Es gibt ja verschiedene Trigger für die einen oder anderen, haben wir eben schon eingangs zugesprochen. Mit Blick auf, ja, Kontrollverlust steht ganz oben mit dabei. Das ist nachvollziehbar. Sie wird einem bewusst, wenn man im Flugzeug ist. Aber es gibt ja für die einen oder anderen so klassische Auslöser, wo wirklich nochmal spezifisch Angst besteht. Turbulenzen beispielsweise oder eine Absturzgefahr oder auch irgendwelche komischen Geräusche, die so ein Flugzeug machen kann oder nach draußen schauen und merken, okay, das Flugzeug ist gar nicht so starr, sondern die Flügel bewegen, da ist auch Bewegung im Spiel. Total, ja. Kannst du uns da aus Pilotensicht mal so eine Einschätzung geben, um vielleicht auch darüber, vielleicht auch einen Teil der Sicherheit mit zu entwickeln, dass man erkennt, okay, was bedeutet Turbulenzen, wie gehst du mit Turbulenzen und was ist das eigentlich überhaupt und was könnte passieren oder selbst so ein Triebwerksausfall, sodass du uns da mal noch einen Blick zu gibst.
Ja, super spannendes Thema, weil das auch für viele, wie du schon gesagt hast, ein konkreter Trigger dann ist. Gerade bei Menschen, die jetzt nicht so sehr Angst vor Kontrollverlust haben, sind ganz häufig so spezifische Trigger eben Auslöser von Flugangst. Der häufigste sind Turbulenzen. Zumindest bekommen wir das so bei unseren Klienten immer wieder mit, weil sich Turbulenzen so unkontrolliert anfühlen oder weil das total unangenehme Bewegungen sein können, die man so aus dem normalen Leben, sage ich mal, also außerhalb des Flugzeuges gar nicht kennt. Ja, was sind Turbulenzen? Letztendlich für das Flugzeug ist es so, als wenn wir mit dem Auto über Kopfsteinpflaster fahren. Absolut nichts Aufregendes, nichts Spannendes, nichts, was da kaputt gehen könnte. Ja, du hast gesagt, die Tragflächen, die wackeln, aber das ist auch gut so. Das ist, so ein bisschen sind das wie Stoßdämpfer bei Turbulenzen. Also die sind auch dafür designt, dass sie einen gewissen Flex haben. Und da ist nichts, was über die Belastungsgrenze hinausgehen könnte oder das Flügel abbricht oder sowas. Das passiert auch bei heftigsten Turbulenzen nicht. Man kann sich, also ich erkläre das immer ganz gerne so, auch mit der Metapher, dass Luft wie Wasser ist. Also physikalisch ist es sogar was
ein Ähnliches. Fluides System.
Ein Fluid, ja. Absolut. Ja. Ja. Und wenn du auf dem Schiff bist und es Wellen gibt, dann wackelt das Schiff ja auch letztendlich. Ne? Turbulenzen sind nichts anderes wie Wellen auf dem Wasser. Und auch die Entstehung von turbulenter Luft ist nichts anderes wie die Entstehung von Wellen auf Wasser. Wenn du dir zwei Flüsse vorstellst, die sich irgendwo treffen, dann wird es da Verwirbelung geben. Das heißt Wellen. Und genauso ist es auch in der Luft. Die Luft ist ja nie still, die Luft bewegt sich. Und wenn wir hier unten am Boden sind und es weht ein Wind, der Wind wird oben eher stärker. Also da haben wir auch mal schnell einen Wind von 100, 200 Kilometer pro Stunde, wo sich dann riesige Luftmassen mit bewegen. Und wenn dann zwei Luftströme, die mit, ich sag mal, 200 km/h schnell sind, aufeinandertreffen, dann entstehen dann natürlicherweise Verwirbelungen in der Luft. Wenn das Flugzeug dann da durchfliegt, ist es genauso, als wenn man mit einem Schiff durch etwas welliges Wasser fährt. Oder ähnlich ist es auch zu erklären, wenn wir ein bisschen tiefer fliegen, vielleicht sind Berge drumherum oder selbst große Hallen oder Gebäude können kurz vor der Landung Turbulenzen verursachen, weil auch da der Luftstrom einfach gestört wird. Das heißt, es kommen Verwirbelungen und dann muss man da eben durch. Und es ist so, als wenn wir über Wasser fahren.
Oder wie du sagst, das Kopfsteinpflaster am Boden. Also es ist etwas, genau, was völlig normal ist und dazugehört und quasi auch, und das jetzt mal so als ehrliche Rückmeldung, kein Pilot auch nur ansatzweise irgendwelche Unruhen erzeugen würde.
Ja, absolut.
Also weil das ist ja auch immer so ein Thema. Oh, jetzt hat es so stark gewackelt, wahrscheinlich geht im Cockpit gerade richtig was ab, aber ja, es ist es ist wie in der Fahrschule, wie man gelernt hat, ja gut, da ruckelt es etwas mehr und das Auto kann es genauso aushalten.
Also die Reaktionen im Cockpit sind etwa genau vergleichbar mit der Reaktion, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt. Also zumindest wenn ich das tue, es nervt vielleicht ein bisschen und man denkt sich so, ach, muss das jetzt gerade sein? Aber eher, weil wir dann unser Getränk nicht in Ruhe trinken können, unseren Kaffee oder Wasser oder nicht in Ruhe essen können oder sowas. Und wir versuchen da schon rauszukommen, aber rein aus Passagierkomfort. Nicht, weil es gefährlich wäre, sondern weil wir unseren Passagieren, wir wissen ja auch, dass einige Passagiere Flugangst haben und dass es auch den Service in der Kabine stört. Auch wenn es da zu sehr wackelt, dann ist gerade Getränkeservice schwierig durchzuführen. Sondern auch keine Getränke verschüttet werden. Und da versuchen wir halt schon rauszukommen. Typische Strategien sind dann, dass wir beim Fluglotsen mal nachfragen. Da fragen wir, ob andere Flugzeuge Turbulenzen schon gemeldet haben. Wir haben auch Wetterkarten, da können wir das auch einsehen. Und dann schauen wir, ob der Flugfläche unter uns, also 2000 Fuß, würden wir dann sinken, etwa so 700 Meter. Und schauen wir, ob es da vielleicht ruhiger ist. Oder auch steigen, je nachdem, was in der Situation
ist. Also da gibt es Möglichkeiten und das Ärgernis ist eher, ich verschütte vielleicht selbst meinen Kaffee oder es ist als Dienstleistung, die man vollbringt, für die Passagiere einfach auf der Ebene unangenehm, aber nicht gefährlich. So das, da an der Stelle auch nochmal mit festzuhalten.
Nein, und also das Gefährlichste, was bei Turbulenzen passieren kann, wenn sie wirklich heftig sind und die Passagiere nicht angeschnallt sind.
Ja.
Also wenn Unfälle bei Turbulenzen entstehen, also Unfälle in Form von Personenschaden, dann weil die Person nicht angeschnallt
war.
Aber aus dem Grund machen wir die Anschnallzeichen frühzeitig an. Manchmal auch umsonst. Ja, das passiert auch immer wieder, dass Turbulenzen eingezeichnet sind oder wir merken, ach, es fängt ein bisschen an zu wackeln und wir denken, es wird stärker, dann machen wir die an. Mhm. Dann wird es gar nicht so stark. Das ist nicht, um Passagiere zu ärgern oder irgendwas, sondern einfach, weil wir da lieber übervorsichtig sind.
Okay. Jetzt lass uns diese Ebene nochmal, jetzt wieder eher so eine psychologische Perspektive. Du hast eben diese Anteile oder Formen der Angst mit beschrieben. Lass uns da bitte nochmal drauf eingehen, vielleicht auch ganz grundsätzlich bei Ängsten. Mhm. Du hattest gesagt, es gibt körperliche Anteile. Führ uns da gerne nochmal ein.
Also grundsätzlich Angst, gibt ein Modell, das besagt, dass Angst auf vier Ebenen sich äußern kann. Auf der emotionalen Ebene, das ist halt, wie sich Angst anfühlt. Das ist auch die einzige, wo man nicht besonders viel machen kann. Angst fühlt sich halt wie Angst an. Dann gibt's die kognitive Ebene, also die Gedankenebene, was sich im Kopf abspielt, der Angstkreislauf und so weiter, wo wir auch mit Flugwissen gegensteuern können. Dann gibt's die physiologische Ebene, was sich im Körper abspielt, diese Stressreaktion vom Sympathikus, diese Flight, Fight oder Freeze-Reaktion und die Verhaltensebene, die sich darin äußern kann, dass manche das Fliegen komplett vermeiden oder gewisse Coping-Strategien haben, wie schon besprochen, manche trinken viel Alkohol oder manche gucken auch einen Film dabei oder hören Musik. Da gibt es alle möglichen Verhaltensdinge, die Leute mit Flugangst eben machen, die sich auf der Verhaltensebene dann so auswirken.
Und die aber nicht alle per se schlecht sind. Also eine Coping-Strategie wäre prinzipiell schon etwas, was man sich erarbeiten könnte, nur eben nicht unbedingt mit Alkohol oder berauschenden Mitteln oder anderen Medikamenten. Mhm. Aber Film gucken, Musik hören, etwas zur Beruhigung machen, Atemtechniken wären auch absolut Verhaltensweisen.
Okay. Genau, wäre eine Verhaltensweise bei Atemtechnik, was sich dann auch auf körperliche Ebene auswirken sollte. Oder auch ein klassischer Tipp auf Verhaltensebene, kommt frühzeitig zum Flughafen, dass man vor dem Flug nicht noch extra Stress hat, weil man in letzter Minute da ist und dann rennen muss und so weiter. Das erhöht ja auch einen Stresspegel. Mhm. Und mit erhöhtem Stresspegel ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Angst entsteht oder dass Angst unangenehm wahrgenommen wird, deutlich höher.
Auf den vier Ebenen würde quasi, wenn wir jetzt mal weitergehen und quasi für dich heute deine dritte Rolle quasi, also Angst zu coachen, diese Flugangst zu coachen, sind es dann auch genau die vier Ebenen, wenn ich anfangen möchte, Flugangst zu besiegen, auf denen du ansetzen würdest?
Absolut, genau. Es ist immer gut, egal was wir lernen, wenn man Dinge auf verschiedene Arten und Weisen lernt. Und bei der Angst wirkt sich das eben auf diesen Ebenen aus, dass man nicht nur auf einer Ebene aktiv gegen die Angst vorgeht, sondern auf möglichst allen Ebenen. Ich habe jetzt schon gesagt, emotionale Ebene können wir nicht ändern. Ich kann jetzt nicht ändern, wie sich Angst anfühlt. Aber man kann Bewertungen ändern, man kann Wissen erzeugen auf dieser kognitiven Ebene. Man kann versuchen, durch gewisse Beruhigungs- oder Atemübungen auf körperlicher Ebene die Angstreaktion zu regulieren und auf Verhaltensebene, wie schon gesagt, gewisse Tipps geben, was man machen kann, dass die Angst nicht noch unnötigerweise durch falsches Verhalten verstärkt wird.
Mhm. Dann lass uns mal konkret daran anknüpfen. Wie wäre die Strategie zu verlernen, Flugangst zu haben? Wie kann ich meine Flugangst wirklich besiegen? Wie würdest du vorgehen? Da stellt sich mir auch die Frage, ist, dass wir jetzt schon so über Turbulenzen und ähnliche und auch Ängste gesprochen haben, könnte das auch negativ jetzt zu werten sein für Leute, die davon betroffen sind? Aber gib uns mal einen Einblick dazu. Wie gehen wir da sinnvoll oder wie geht ihr auch sinnvoll vor?
Also es ist ein relativ komplexes Thema natürlich und ein komplexer Ablauf. Wichtig ist es vielleicht erstmal, seine Angst zu verstehen und auch das zu akzeptieren, dass man Angst hat. Ne, weil, wie schon gesagt, Angst ist per se überhaupt nicht schlecht. Es ist eine gute Reaktion, etwas Sinnvolles. In der Situation vielleicht nicht gerade sinnvoll und nicht hilfreich, aber generell ist es nichts, worüber wir uns ärgern sollten. Dass man da so ein bisschen mit Metaphern vielleicht dran arbeitet, dass man so eine gewisse Akzeptanz für die Angst schafft. Auch Psychoedukation, also da, worüber wir gerade reden, diese Ebenen der Angst. Auch immer spannend zu schauen, warum habe ich als Individuum gerade Angst vor dem Flugzeug oder vor einer gewissen Situation im Flugzeug. Dass man so die Entstehungsgeschichte bespricht, ist auch mal ganz spannend. Also das große Thema ist erstmal Psychoedukation. Ziele sind ganz wichtig, dass man ein konkretes Ziel vor Augen hat, warum ich das gerade mache, warum ich Flugangst verlernen möchte. Da gibt es ja dieses SMART-Modell, wie Ziele formuliert sein sollten. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also dass ich mir möglichst konkret sage, ich möchte in der ersten Woche der Sommerferien einen Flug zu meinem Traumstrand auf Mallorca machen beispielsweise. Dass man sich einfach ein ganz konkretes Ziel setzt und das auch positiv formuliert ist. Nicht so ein smart formuliertes Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte meine Angst loswerden. Das ist was Passives, das ist so, oh, man nehme mir die Angst, aber so funktioniert das nicht. Das ist schon was, woran man arbeiten muss, woran man auch Energie investieren muss und Zeit investieren muss. Und das geht deutlich einfacher, wenn man eben so ein attraktives Ziel vor Augen hat. Genau, mit dem Ziel Psychoedukation wäre dann der nächste Schritt, ganz genau zu schauen, wo ist eigentlich die Angst? Wann taucht die auf? Man kann da so eine Angsthierarchie praktisch aufbauen, dass man schaut, habe ich denn schon Angst, sobald ich den Flug buche? Oder kommt die erst, wenn ich meinen Koffer packe? Oder wenn ich zum Flughafen fahre? Oder vielleicht sogar erst im Flugzeug selber? Und dass man dann nach und nach diese Angsthierarchie abarbeitet. Und ein ganz großer Block ist dann auch das Flugwissen, dass man einfach mal, das ist gerade auch im Hinblick auf Kontrollverlust ganz spannend, dass man so einen Flugablauf mal ganz detailliert durchspricht. Möglichst jedes Geräusch, was irgendwie auffällig ist, durchgeht, alle möglichen Sinneswahrnehmungen durchgeht und idealerweise das so verinnerlicht, indem man das auch nach einem Coaching immer wieder für sich durchgeht und vielleicht auch mal nochmal Fragen stellen kann dazu, dass man das im Flugzeug abrufen kann. Dass man weiß, aha, jetzt, wenn es dunkel ist, sieht man zum Beispiel, dass irgendwann, bevor die Triebwerke gestartet werden, geht so ein rotes Blitzlicht an. Dann weiß man, ah, jetzt gehen gleich die Triebwerke an. Und wenn die an sind, dann flackert es vielleicht mal kurz, dann gehen die Lichter mal ganz kurz aus. Warum? Ja, ah, der Stromkreislauf wird gewechselt. Die Stromquelle ist jetzt nicht mehr das kleine Hilfstriebwerk hinten, sondern es sind jetzt die richtigen Triebwerke. Das ist so, wie dass man mal ganz kurz einen Stecker aus dem Einstecker, aus der Einsteckdose rauszieht und in die andere reinsteckt. Und das ist auch kurz dunkel. Und dass man da einfach einen genauen Ablauf im Kopf hat und gewisse Trigger einfach lernt, richtig zu bewerten. Also so eine kognitive Umstrukturierung ist das letztendlich. Und dass man eben auch schaut, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, einige haben Angst vor dem Start und gerade wenn wir gestartet sind, eine Minute meistens nach dem Start reduzieren wir den Triebwerkschub. Und das kann sich so anfühlen, dass wir plötzlich anfangen zu sinken oder dass die Triebwerke ausfallen. Dem ist aber nicht so, dass man dann einfach weiß, ach, die reduzieren gerade ein bisschen den Schub, völlig geplant, damit weniger Lärm entsteht und damit die Triebwerke geschont werden. Das sind da sehr teure Triebwerke. Und das ist ein ganz normales Verfahren, was wir aus Lärmschutzgründen und Triebwerksschonungsgründen einfach immer etwa eine Minute nach dem Start machen. Und wenn man das weiß, dann erzeugt diese Situation keine Angst.
Da spielt jetzt Wissen und auch das richtige Aneignen, auch das richtige Wissen die entscheidende Rolle. Da bist du auch dann, du muss man ja noch dazu sagen, du bist ja nicht alleine im Team, ne? Du macht das ja gemeinsam. Fabian und du, ihr geht dann genau auf diese Punkte ein, weil ihr die Erfahrung habt, weil ihr wisst, was passiert. So, also diese Information erhält man auf der einen Seite. Okay, das smarte Ziel, das habe ich auch verstanden, Psychoedukation, die passende Wissensvermittlung, das Durchspielen. Was fehlt uns dann noch? Also was braucht es, um wirklich die Angst beherrschbarer zu machen?
Ja, also zunächst brauche es noch Strategien auf körperlicher Ebene, damit ich dieses Faktenwissen aktivieren kann. Also gerade wenn ich jetzt im Flugzeug bin und wie gesagt, viele haben Angst vor Turbulenzen und dann kommen Turbulenzen. Und dann kann es passieren, gerade so der erste Flug nach einem Coaching, wenn die Angst sehr stark war, dass die auch wiederkommt. Ne? Also dass ein Coaching wird jetzt die Angst nicht mit einem Mal sofort einem wegnehmen. Aber dass man einfach weiß, ich habe Techniken wie eine Entspannungsübung, wie Atemübungen oder auch eine kognitive Übung, die dazu da ist, aus diesem Angstkreislauf, aus diesem Gedankenkreislauf auch rauszukommen. Wenn man da einmal drinne ist, dann, wie du schon gesagt hast, dann guckt man raus, sieht, ach, die Tragfläche wackelt, oh, da könnte ja was passieren. Und dann sieht man das Triebwerk, oh, und was ist, wenn das ausfällt? Und weiß ich nicht, dann wackelt die Tasse vor einem und denkt, oh je, das ist alles nicht gut. Und dann, man achtet ja nur auf potenzielle Gefahren in dem Moment. Und wichtig ist es dann eben, entweder durch Atem- oder Entspannungsübungen, also 4-7-8-Atmung ist eine klassische Atmung, idealerweise angeleitet durch eine App oder durch jemand, der einen auf dem Flug begleitet. Oder auch progressive Muskelrelaxation, das ist eine sehr effektive Übung, die natürlich davor auch eingeübt werden muss. Also es ist jetzt nichts, was man zum ersten Mal im Flugzeug machen kann, sondern idealerweise hat man dann schon so viel Erfahrung, dass man einfach einmal kurz dann alle Muskeln anspannt, anstatt nacheinander durch jede Muskelgruppe durchzugehen und dann diesen Entspannungseffekt ganz kurz spürt und diesen Moment dann dazu nutzt, um das Flugwissen zu aktivieren.
Weil quasi durch die Beruhigung, Entschuldigung, dass ich da einmal, aber durch die Beruhigung, so stelle ich mir jetzt vor, über das vegetative Nervensystem, quasi, jetzt kommt plötzlich eine Ausfahrt, die ich nehmen kann auf der Autobahn des Stresses. Also ja. Da, wo ich dann merke, okay, jetzt kann ich mit Informationen quasi reingehen, die ich mir vorher auch angeeignet habe.
Genau, das ist dieses Prinzip der reziproken Hemmung, also dass man nicht körperlich entspannt sein kann, während man kognitiv Angst empfindet. Mhm. Dass man diesen Moment, wo man eine körperliche Entspannung erreicht hat, dazu nutzt, um den relativ entspannten Kopf in dem Moment dann dazu zu nutzen, das Faktenwissen zu aktivieren.
Verstehe.
Um dann die zunächst als gefährlich interpretierte Situation, also die Angstsituation, mit realistischem Wissen umzubewerten.
Das heißt, das ist auch etwas, was man quasi lernen muss, im Vorfeld lernen muss. Mhm. Wäre das Teil, du hast gerade gesagt, das ist natürlich nicht etwas, was man mit einer Coaching-Session löst. Aber jetzt, wo wir quasi vor dem Sommer stehen, gibt es Chancen für Menschen, die jetzt Flugangst haben, im Sommer fliegen zu können?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, selbst wenn man nur eine Coaching-Session vor einem Flug nimmt oder sich auf andere Weise realistisches Wissen aneignet, es schadet schon mal nicht. Es hilft auf jeden Fall, weil man gewisse Trigger dann schon anders bewerten kann, um wirklich langfristig, gerade wenn man stärkere Flugangst hat, da eine Regulation zu erreichen und langfristig Flugangst zu besiegen, ist es schon sinnvoll, das mehrmals zu machen, also mehrere Sessions zu machen. Letztendlich, was wir jetzt machen, wir geben auch, ich nenne es mal Hilfe zur Selbsthilfe, also wir machen jetzt nicht bei jeder Coaching-Session eine volle Muskelrelaxation, das würde ja schon 20, 25 Minuten immer in Anspruch nehmen, sondern wir sprechen das vielleicht einmal durch, manche kennen das auch schon, dann sprechen wir ein bisschen so, warum wir das überhaupt machen, wollen halt möglichst transparent auch arbeiten, damit unsere Klienten verstehen, warum hilft das überhaupt, wenn ich jetzt Muskelentspannung zu Hause lerne, wenn ich mir da jeden Tag 20 Minuten Zeit für nehme. Also ideal, ich sag mal, sind mindestens 2 Wochen vor einem Flug, sich aktiv damit zu befassen. Noch länger ist natürlich auch immer gut. Aber einfach, dass ein gewisser Lernprozess stattfinden kann, dass man auch das Faktenwissen immer mal wieder wiederholen kann, wenn Fragen auftauchen oder nochmal neue Angstgedanken dabei auftauchen, dass vielleicht da Rückfragen an uns gestellt werden können, dass wir das nochmal besprechen können. Aber es besteht auf jeden Fall eine sehr gute Chance, wenn man jetzt damit anfängt oder mindestens 2 Wochen vor einem Flug anfängt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen.
Und Erfahrungswerte bei euch im Sinne von, wie lange braucht es? Und ihr werdet die Leute kennen, die wirklich sagen, okay, jetzt kann ich. Ich konnte vorher niemals fliegen, jetzt kann ich ohne weiteres fliegen. Wie lange dauert das ungefähr?
Ist auch super individuell. Also es gibt manche, die hatten echt eine Coaching-Session bei uns oder einen Online-Kurs gebucht und haben direkt nach dem nächsten Flug gesagt, boah, das war toll. Ich habe jetzt echt keine Angst mehr gespürt. Das ist eine positive Verstärkung. Das ist natürlich super gut, um diesen Lernprozess des Flugangst-Verlernens zu unterstützen. Mhm. Andere sagen, okay, der erste Flug war schon besser, aber ich muss das noch ein paar Mal erleben. Mhm. Und das ist auch was ich jedem sage, erwartet nicht direkt nach einmal Coaching, dass dann alles super entspannt ist. Oder selbst wenn der Flug deutlich angenehmer war oder vielleicht komplett angstfrei war, kann es immer mal sein, dass es leichte Rücksetzer gibt. Das ist ja egal, was wir lernen. Es gibt immer mal Tage, da läuft es richtig gut und dann mal Tage, da denkt man sich, Mensch, das müsste ich doch eigentlich wissen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Oder auch im Sport ist es ja ähnlich, dass nicht jeder Tag gleich gute sportliche Leistungen erreicht werden kann. Und genauso ist es letztendlich auch bei dem Prozess des Flugangst-Verlernens, dass man sich doch einfach ein bisschen Zeit geben sollte, eine gewisse Geduld mitbringen sollte. Und wenn man nach einem angstfreieren Flug dann vielleicht mal wieder mehr Angst empfindet, dass das nicht irgendwie als Katastrophe interpretiert oder oh je, jetzt war alles umsonst, sondern eher nach dem Motto, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Da kenne ich mich noch besser mit mir aus, weiß vielleicht noch besser, wie ich mich darauf vorbereiten kann oder woran ich noch arbeiten sollte. Das eher als Chance dann wahrzunehmen, dass man gesehen hat, ach, da ist noch was mich triggern kann und wie kann ich denn damit langfristig gut umgehen. Und ja, wie du gesagt hast, generell berichten eigentlich alle von uns, von unseren Klienten, dass es langfristig deutlich besser wurde.
Okay. Und wenn jetzt nochmal von den Ebenen von Psychoedukation, Wissensvermittlung, körperliche Techniken, braucht es sonst noch etwas? Weil ich kenne natürlich, habe schon viel natürlich an Angeboten und gibt es ja auch häufiger mal Ideen oder Ansätze und die einen schwören natürlich auf das eine oder andere. Wie ist so ein Thema wie Hypnose? Spielt das eine Rolle unter Umständen? Macht sowas auch Sinn? Weil das ist etwas, was ich auch schon häufiger, auch in der Recherche immer mal wieder gefunden habe.
Bin ich jetzt kein Fachmann für Hypnose. Grundsätzlich würde ich sagen, das, was einem gut tut, ist erstmal nicht schlecht. Na, dann kann man das machen, man kann das probieren. Unser Konzept ist es eben, auf möglichst vielen Ebenen dieser Angst anzusetzen und das auch für Menschen attraktiv zu machen, die jetzt vielleicht der Psychologie noch nicht so nahestehen, das möglichst greifbar zu machen mit Faktenwissen und so weiter und dass man einfach verschiedene Strategien mit auf den Weg bekommt. Das heißt aber nicht, dass das ganz andere Ansätze wie Hypnose beispielsweise, dass die nicht so gut funktionieren. Also das soll jeder für sich ausprobieren und das machen, was einem attraktiv erscheint.
Ja, das sagst du nett, aber man muss natürlich schon ehrlicherweise sagen, euer Aufbau macht natürlich schon sehr Sinn, plus diese beiden Welten, quasi auch wirklich das Fachwissen aus dem Flugzeug und natürlich die Psychologie da zusammenzubringen. Also das macht so in der Beschreibung schon sehr viel Sinn. Hatte mich nur interessiert, ob das noch eine Säule darstellt oder ob es noch irgendetwas gibt, wo ihr quasi darüber hinaus noch geht.
Also ich denke, wie gesagt, dass wir ein sehr umfangreiches Angebot haben, was wir gerade auch bei den individuellen Coachings, die wir auch anbieten, auf jeden individuell zuschneidern können. Also wir haben jetzt kein Standardprogramm, wenn jemand individuell bei uns ein Coaching bucht, dass wir mit jedem exakt die und die Themen abfahren. Also das ist immer super individuell. Und was letztendlich auch wichtig ist, dass man dann auch fliegt. Also jetzt nur ein Coaching zu machen und dann zu sagen, ach, okay, cool. Und in 5 Jahren mache ich dann vielleicht mal einen Flug.
Also es braucht die Konfrontation auch dann.
Ja, letztendlich ja.
Ich finde das wichtig, weil du auch gerade nochmal sagtest, das Individuelle spielt natürlich eine entscheidende Rolle, weil wie wir eingangs beschrieben haben, klar können wir das psychologisch klassifizieren, was das für eine Form der Angst ist, aber was es dann letztendlich genau ausmacht und wie es sich wahrscheinlich auch dann vegetativ zeigt, ist sehr individuell, auch in der Ausprägung. Und von daher ist es natürlich da sehr sinnvoll, dass ihr auch da gezielt drauf eingehen könnt.
Total. Und wir sind auch die Einzigen, die ich jetzt so kenne, die in dieser Konstellation zusammenarbeiten. Ich kenne natürlich Flugangstseminare, die im Simulator zum Beispiel stattfinden, wo dann aber, sag ich mal, nur aus Pilotenebene das reine Faktenwissen vermittelt wird. Ich habe das noch nie mitgemacht, wird sicherlich auch bestimmt ganz gut alles sein. Aber dann fehlt irgendwie diese psychologische Komponente und vielleicht auch so ein bisschen dieses gesamte Bild, dass man die Angst auf möglichst vielen Ebenen von verschiedenen Seiten angeht, damit man sie eben langfristig überwinden kann. Und nicht nur, damit man mehr Wissen hat, was dann aber in der Situation vielleicht gar nicht aktiviert werden kann.
Dann sagtest du gerade noch, es muss dann aber irgendwann auch geflogen werden, also daran führt kein Weg vorbei. Da interessiert mich noch, gibt es Menschen, die ihr auch vielleicht im Coaching habt, die Flugangst haben, ohne jemals geflogen zu sein?
Hatten wir, ja.
Gibt es?
Gibt es auch, klar. Das wäre dann das große Thema, wie Flugangst entsteht. Ich weiß, ob ich da noch ein bisschen zu erzählen soll.
Ja, gerne.
Ja, also es ist auch, wie fast alles, super individuell letztendlich. Bei etwa 50%, das ist so eine Studienlage, aber es passt auch ganz gut zu dem, was wir so als Erfahrung mit unseren Klienten gemacht haben. Etwa 50% hatten wirklich einen konkreten Auslöser, wo die gesagt haben, oh, das hat mir Angst gemacht und seitdem habe ich Angst. Das können Turbulenzen sein, meistens dann stärkere Turbulenzen. Durchstarten, es ist auch ein Thema. Da ist jemand durchgestartet, fand es komplett komisch, so nah am Boden plötzlich wieder abzuheben. Ganz spannend ist dann auch nochmal bei diesen 50%, dass das aber nicht immer das erste Mal gewesen sein muss, dass es Turbulenzen gab. Dann spielt so die Rolle von generellen Stresslevel, ist dann ganz interessant. Also es gibt ja die Metapher vom Stressfass, dass man ein gewisses Fass hat, was gefüllt sein kann, was auch mal ein bisschen gefüllt ist mit vielleicht einem gewissen Hintergrundrauschen. Und je mehr Stress man davor hatte, vielleicht in Partnerschaft oder im Beruf oder durch so Dinge, dass man sich einfach gehetzt hat zum Flug, da steigt dieser Stresspegel immer mehr an. Es können sogar positive Stressoren sein. Also es ist gar nicht mal so selten, dass gerade Frauen, die Mutter geworden sind, dass sie plötzlich am nächsten Flug Flugangst bekommen haben. Einfach weil generell der Stresslevel, wie gesagt, gar nicht negativ gemeint, einfach höher war und dass dann so ein kleiner Trigger das fast zum Überlaufen gebracht hat. So, das ist eine Möglichkeit. Die anderen 50% ohne ganz konkreten Trigger, da kann man ganz, ganz weit zurückgehen. Also vielleicht auch schon, also grundsätzlich, wie anfangs schon besprochen, gibt es so eine gewisse biologische Preparedness bei allen von uns, dass wir vor Dingen wie Höhe oder Spinnen oder Schlangen oder eben auch der Flugsituation leichter Angst erlernen können, ohne Wissen. Aber es gibt auch eine gewisse genetische Veranlagung, dass man zum Beispiel auf Körperreaktionen empfindlicher reagiert. Also wenn man merkt, ich muss gerade schneller atmen im Flugzeug, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber wenn mein Körper mir sagt, da stimmt was nicht, dann ist das auch gefährlich. Diese Angstsensitivität heißt das. Kann eine Rolle spielen. Eltern spielen auch ganz oft eine große Rolle, wenn Vater oder Mutter schon mal Flugangst hatte und den Kindern immer gesagt hat, ach nee, Fliegen ist nichts für mich, ach, das ist so gefährlich oder Flugzeuge sind doof oder was auch immer. Das überträgt sich dann auch ganz, ganz schnell, wenn in der frühen Kindheit eine gewisse Bindung, eine gewisse Sicherheit zu den Eltern vielleicht gefehlt hat oder auch Neugierverhalten nicht unterstützt wurde. Das kann auch dazu beitragen, dass Ängste generell schneller erlernt werden, damit eben auch Flugangst schneller erlernt wird. und Medien tragen natürlich auch dazu bei, weil Flugzeugunglücke verkaufen sich immer gut, um das mal so zu sagen.
Klar.
Erzeugt eine Menge Aufmerksamkeit, erzeugt viele Klicks, gerade auch auf Social Media. Und wenn man immer wieder mit den Bildern konfrontiert wird, kann es definitiv auch dazu beitragen, dass Flugangst leichter entstehen kann.
Und würdest du da unterscheiden können oder sagen können, bessere Erfolgsaussichten habe ich eher bei einem konkreten Ereignis oder bei vielleicht auch nichts Konkretem, wo wir auch eine genetische Komponente haben? Oder funktioniert beides, auch euer Konzept da?
Es funktioniert beides. Schneller geht es in der Regel, wenn es was ganz Konkretes ist, weil dann kann man direkt von Anfang an dieser konkreten Sache ansetzen. Ne? Dann kann man, sage ich mal, die weiteren Punkte wie Psychoedukation, das würde ich auch mal mit ansprechen, damit man eben das ganze Große mal versteht und das Thema auch ein bisschen mehr versteht. Also so ein ganzheitlicher Ansatz. Aber danach kann man sich dann relativ gut auf diesen Trigger fokussieren, alle möglichen Szenarien damit durchsprechen. Und wenn das eher was Diffuses ist, wie du sagst, vielleicht von früher kommt, andere Hintergründe hat, dann dauert das ein bisschen länger in der Aufarbeitung. Dann spielt auch Psychoedukation wieder eine größere Rolle.
Also die Flugangst wirklich überwinden, die Flugangst verlernen, zu lernen, es zu verlernen quasi, würdest du definitiv sagen, das ist möglich, es ist überwindbar, es ist aber auch kein Null- und Eins-Prinzip, das heißt, es kann besser sein, es kann auch mal wieder Veränderungen geben, aber perspektivisch ist es wirklich erlernbar, keine Angst mehr vor dem Fliegen zu haben.
Absolut. Und wie du sagst, ist auch bei unseren Klienten ganz unterschiedlich. Wir haben einen, der ist danach geflogen und war dann plötzlich so begeistert, weil er die ganzen Prozesse verstanden hat. Der hat einen Ultraleichtflugschein danach gemacht.
Das ist eine sehr schön. Das ist sehr gut. Ja. Für die Menschen, die jetzt zugehört haben bis hierhin und für Flugangst vielleicht wirklich eine wichtige Rolle im Leben spielt, man gerne wieder fliegen möchte oder überhaupt einmal fliegen möchte, kannst du den Menschen einen ersten kleinen Schritt geben, wo man vielleicht heute anfangen kann, um sich der Thematik zu nähern und für sich selbst da auch eine Lösung zu finden?
Ja, also zunächst einmal, ihr seid nicht allein. Flugangst ist nichts, wofür man sich schämen muss. Flugangst ist verlernbar mit den richtigen Mitteln. Beispielsweise bei uns kann man sich auf der Webseite Flugangst-besiegen informieren oder einfach verlässliches Flugwissen, vielleicht noch Entspannungstechniken sich aneignen.
Flugangst bedeutet nicht automatisch, dass etwas objektiv gefährlich ist. Oft bedeutet es vor allem, dass das Nervensystem Gefahr wahrnimmt. Das haben wir heute besprochen und gelernt. Auch wenn rational eigentlich das Ganze, die Situation aus Sicherheit besteht. Und genau deshalb helfen zum einen Wissen und das Verständnis und die konkreten Strategien deutlich dabei, dass man die Flugangst auch wirklich wieder verlernen kann. Timo, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast, zwischen, wie ich jetzt eben oder du mir eben schon gesagt hast, zwischen zwei Flügen dir die Zeit genommen hast oder beziehungsweise heute frei hast und dann morgen wieder fliegst. Ich finde es ein super spannendes Thema. Zum Abschluss nochmal, was war bei dir zuerst, die Psychologie oder das Fliegen?
Zuerst war die Psychologie. Also der Traum vom Fliegen, der war immer schon irgendwie da. Nach dem Abi Psychologie im Bachelor. Dann Flugausbildung, dann musste ich wurde schon bei einer Airline angenommen, aber musste noch ein Jahr lang warten, bis es dann innerhalb der Airline richtig losging mit der Ausbildung, weil wenn man einen Flugschein hat, ist es noch nicht vorbei. Also dann, das Lernen geht immer weiter als Pilot. Wir haben jedes Jahr auch verschiedene Checks. Und dann habe ich da parallel in der Wartezeit meinen Master angefangen und den dann über die Jahre beendet.
Also ein spannender Werdegang und da kommt es ja auch wieder, ne? Das dauerhafte Lernen, was du auch in deinem Beruf als Pilot mit dabei hast, gehört hier ja auch mit dazu, die Flugangst wirklich zu verlernen. Vielen Dank für deine Zeit. Euch, liebe Menschen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verlinken in den Shownotes nochmal Flugangst besiegen. Danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.